Ist die Welt noch zu retten? Das Radio 3 Klimagespräch.
Ja, und da geht es heute um Weideflächen. Denn eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung hat ergeben, dass bis zum Jahr 2100 im schlimmsten Fall bis zu 50% der Weideflächen weltweit verschwunden sein könnten als Folgen der Erderwärmung. Das würde dann mehr als 100 Millionen Menschen betreffen, die von der Weidewirtschaft leben, sowie bis zu 1,6 Milliarden Weidetiere. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Daniel Müller vom Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien in Halle. Herzlich willkommen, Herr Müller.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Was sind denn die Hauptursachen dafür, dass durch die Erderwärmung Weidelandschaften dann verschwinden könnten?
Ja, also die Studie zeigt, dass die klimatische Eignung für Weidewirtschaft unter Klimawandel eben massiv schrumpft. Die Autoren haben in dem Papier berechnet, dass bei weiterhin hohen Treibhausgasemissionen die weltweiten Weideflächen um bis zu 50% bis zum Jahr 2100 zurückgehen könnten. Bei stärkerer Minderung der Treibhausgasemissionen könnte der Rückgang der klimatisch geeigneten Flächen für Weiden auf ungefähr 36% reduziert werden. Und die Hauptursachen dafür sind nicht nur höhere Temperaturen, sondern eben mehrere Klimavariablen gleichzeitig, also Niederschlag, Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, die als wichtige Treiber für die Weideeignung modelliert wurden. Und die eben dann für Hitzestress und Wasserverfügbarkeit, Futterverfügbarkeit und Krankheitsdynamiken relevant sind. Und dadurch kommt es durch die Kombination von diesen Klimavariablen kommt es zu Wachstums- und Reproduktionsrückgängen sowie zu einer geringeren Krankheitsresistenz der Tiere bis hin zur Mortalität. Und damit sinkt eben die Eignung von diesen Regionen für Weidehaltung. Und dann haben die Autoren jetzt relativ deutlich beschrieben, dass derzeit beweidete Regionen quasi den, wie sie sagen, den sicheren klimatischen Raum verlassen und das dann zum Verlust von mehreren Millionen Quadratkilometer Weideland kommen könnte. Zeigen aber auch, dass ambitionierter Klimaschutz diesen Verlust eben deutlich verringern könnte.
Da kommen wir gleich drauf. Mich würde nochmal erstmal vorher interessieren, welche Regionen sind nach diesen Berechnungen denn oder wären denn dann besonders betroffen?
Also erstmal ist Weidewirtschaft flächenmäßig das größte Landnutzungssystem und ungefähr 25% der Erdoberfläche, der Landesfläche sind beweidet. Ungefähr 30 Millionen Quadratkilometer, ungefähr 8-mal die Fläche der EU. Und Weidewirtschaft sichert mehr als 1 Milliarde Menschen direkt Einkommen und Nahrung. Und viele dieser für die Weideviehhaltung genutzten Regionen liegen in Trockengebieten, die ungefähr 40% der Erdoberfläche bedecken, in denen Ackerbau oft nicht möglich ist und die bereits heute unter zunehmender Trockenheit leiden, was sich unter Klimawandel weiter verstärken wird. Und Afrika sticht da klar als Hotspot heraus. Deshalb sieht man auch dort eine große Abnahme der Weideflächen in der Studie. Gleichzeitig werden Weideflächen in Teilen Asiens, Nordasien vor allem, womöglich zunehmen. Es kommt also zu einer Art räumlichen Verlagerung der Eignung für Beweidung. Und weil eben die Gras- und Weideflächen so riesig sind, eben diese 30 Millionen Quadratkilometer, skaliert eben jede regionale Veränderung sofort zu global relevanten Effekten.
Ja. Herr Müller, Sie haben es ja gerade schon erwähnt, es gibt aber Maßnahmen, die das aufhalten könnten.
Ja, also vor allem aufgrund vom Klimawandel gehen die Weideflächen zurück und deshalb ist Klimaschutz jetzt natürlich die einzige Maßnahme, die da wirklich greifen kann. Ohne einer schnellen Emissionsminderung bleibt eben nur eine Schadensbegrenzung, die immer teurer und schwieriger wird und irgendwann an ihre Grenzen stößt. Deshalb haben die Autoren jetzt deutlich aufgezeigt, dass Klimaschutz den Verlust an Weideflächen deutlich reduzieren kann und unter anderem, indem sie auch einen niedrigen Emissionspfad modelliert hatten. Und Klimaschutz ist eben auch wichtig, weil Grasland und Weideflächen wichtige Kohlenstoffspeicher sind und durch hohe Biodiversität gekennzeichnet sind. Also Böden speichern, auf Grasland speichern ungefähr 20% des terrestrischen Kohlenstoffs auf der Erde.
Herr Müller, könnte man jetzt auch sagen, dass dann vielleicht perspektivisch Viehhaltung, Weideviehhaltung, keine Zukunft hat?
Ja, also tierische Nahrungsmittelproduktion beansprucht ungefähr 3/4 der landwirtschaftlich genutzten Fläche, führt zu erheblichen Treibhausgasemissionen, beeinträchtigt Habitate und damit Biodiversität und auch Grundwasserqualität. Allerdings wird es Tierhaltung schon weiter geben, da viele der derzeit beweideten Flächen nicht für Ackerbau geeignet sind. Aber die räumliche Verteilung und auch die Betriebsausrichtungen in der Tierhaltung werden sich unter Klimawandel verändern müssen. Teile in der Welt werden in Zukunft womöglich besser geeignet sein, während andere, und eben insbesondere in Afrika, an Eignung verlieren.
Also, wenn man jetzt in Betracht zieht, wie letzte Woche, dass einer der größten CO2-Emittenten der Welt, die USA, nämlich sämtliche wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert und leugnet, dass CO2 schädlich ist und die Erderwärmung verstärkt. Gibt es da in Ihren Augen oder Ihrer Ansicht nach überhaupt Hoffnung, dass dem Ganzen Einhalt geboten werden kann im großen Stil?
Ja, das ist jetzt natürlich nicht schön, aber ich denke, es gibt tatsächlich noch Hoffnung. Zwar sind die USA weltweit der zweitgrößte Emittent von Treibhausgasen weltweit nach China, und die derzeitige Politik der US-Regierung wird sich natürlich negativ aufs globale Emissionsbudget auswirken. Allerdings ist Klimapolitik ja nicht nur von einem Land allein abhängig, und andere Regionen machen in der Tat zurzeit große Fortschritte bei der Dekarbonisierung. Auch Märkte, Investoren, auch in der EU, China, Indien und in vielen Bundesstaaten der USA wird die Dekarbonisierung vorangetrieben. China ist am weitesten mit der Elektrifizierung, vor allem vom Verkehr, hat vermutlich schon den Punkt der absolut höchsten Emissionen überschritten. Und außerdem macht eben zunehmend die wirtschaftliche Logik Emissionsminderungen immer profitabler, weil weltweit auch die Kosten eben von Extremereignissen, Ernteausfällen und damit zunehmender politischer Instabilität zunehmen und deshalb es eben auch wirtschaftlichen Sinn macht, Emissionen zu mindern, auch global gesehen.
Das gibt doch ein bisschen Hoffnung. Daniel Müller, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Und bei Ihnen muss ich mich jetzt entschuldigen, falls Sie einen Nachhall gehört haben. Das ist einfach ein technisches Missgeschick, aber tut dem Inhalt hoffentlich keinen Abbruch.